hatte er gesagt, also da hatte er die ganzen, wie soll man sagen, den ganzen Markt im Tempel gesehen und dass sie eine Räuberhöhle daraus gemacht haben aus dem Tempel. Und dann sagt er, mein Haus, Vers 13, mein Haus soll ein Bethaus genannt werden. Er bezieht sich hier auf Jesaja 56 und sagt, dass Gott bestimmt hat, dass sein Haus ein Bethaus ist, also ein Haus des Gebets. Und dann ihr aber habt eine Räuberhöhle daraus gemacht, nämlich einen Markt für euren eigenen Profit, wo ihr nur auf eure eigenen Interessen schaut. Und dann kommt eben, geht er über Nacht sozusagen wieder an den Ölberg oder nach Bethanien, muss man sagen, wahrscheinlich nach Bethanien, könnte sein zu Maria und Martha oder ins Haus von Simon den Aussätzigen. Das waren Freunde von ihm und am nächsten Morgen geht er wieder zurück nach Jerusalem. Und offensichtlich hatte er länger nichts gegessen. Und wir sehen etwas sehr Wichtiges. Jesus hatte Hunger. Das wird uns hier gesagt. Und das ist deswegen hier sehr entscheidend, weil oft vergessen wir etwas sehr Zentrales. Jesus, also wir sehen ein Wunder Jesu und wir denken, naja, das war ja auch Jesus. Und genau dieser Gedanke, der beraubt uns viele der Lektionen, die uns gegeben sind in den ganzen Evangelien. Denn Jesus musste als Sohn Gottes, als vollkommener Mensch, als ganzer Mensch, musste er die Schwierigkeiten und die Herausforderungen mit den gleichen Mitteln überwinden, wie wir es müssen. Das war so von Gott bestimmt. Das heißt, wenn wir genau hinschauen, dann können wir nicht einfach sagen, naja, er war ja Gott, sondern er griff nicht einfach nach seiner Göttlichkeit, sondern er musste genau wie wir vertrauen, beten, warten, hungern, dürsten, nicht schlafen und all diese Dinge erleiden, die auch wir zu erleiden haben oder die den Herausforderungen begegnen, denen wir zu begegnen haben. Und das sehen wir, das ist so etwas Besonderes, weil er ist hier in einer Situation, es ist eine der härtesten Situationen, denen er bevorsteht und offensichtlich auch er musste hungern und Durst leiden und hier hatte er Hunger und hatte nichts zu essen und geht zum Feigenbaum. Nun kommt etwas Zweites, was wichtig ist, auch von vornherein uns in Erinnerung zu rufen, nämlich, dass er vieles, was Jesus tat, tat er nicht in erster Linie und ist nicht in erster Linie aufgeschrieben, für die Leute, an denen er es tat, sondern tat er auch, um seine Jünger zu seinen Jüngern zu machen. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt und er hilft uns an vielen Stellen, auch die Bedeutung zu sehen und warum die Jünger das so aufgeschrieben haben. Denn sie waren von Anfang an, damit beginnen ja die Evangelien, er beruft seine Jünger in die Nachfolge. Und was er hat, ist eine Schule für sie. Und in dieser Schule gab es viele Lektionen. Und diese Lektionen waren leichter und schwerer, aber es waren sehr wichtige, entscheidende Lektionen für den Dienst, zu dem er sie bestimmt hatte. Und in dem Sinn sind auch das immer wieder Lektionen für jeden seiner Jünger. Auch wenn wir nicht dabei sind, darum hat er ja genau diese aufgeschrieben. Johannes sagt uns, dass vieles von dem nicht aufgeschrieben wurde, aber das, was aufgeschrieben wird, wurde uns zeigt, dass er der Sohn Gottes ist. Also, aber es sind die Dinge aufgeschrieben, die für uns wichtig sind, dass wir daraus lernen. Also, jetzt lesen wir weiter im Text. Und als er einen einzelnen Feigenbaum am Weg sah, ging er zu ihm hin und fand nichts daran als nur Blätter. Da sprach er zu ihm, nun soll von dir keine Frucht mehr kommen in Ewigkeit und auf der Stelle verdorrte der Feigenbaum. Es ist offensichtlich, dass es Jesus hier nicht in erster Linie um den Feigenbaum ging, sondern dass dieser Feigenbaum eine Lektion war, eine entscheidende Lektion für die Jünger und oft auch eine symbolische Haltung, eine wie soll man sagen, eine eine äußerliche Tat, die eine geistliche Wahrheit beinhaltet. Und das haben wir gerade in Bezug auf diesen Text, auf dieses Bild, das hier benutzt wird, an mehreren Stellen. Wir wollen nur einmal Lukas 13 aufschlagen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, das ist Lukas 13. Ja. Lukas 13, Vers 6 heißt es, er sagt ihnen dieses Gleichnis, es hatte jemand einen Feigenbaum, der war an seinem Weinberg gepflanzt und der kam und suchte Frucht darauf und fand keine. Da sprach er zu dem Weingärtner, siehe, 3 Jahre komme ich und suche Frucht an diesem Feigenbaum und finde keine, hau ihn ab. Warum macht er das Land unnütz? Er beantwortet und spricht zu ihm, Herr, lass ihn noch dieses Jahr, bis ich um ihn gegraben und Dünger gelegt habe, ob er vielleicht doch noch Frucht bringt, wenn nicht, so haue ihn danach ab. Und hier sehen wir etwas sehr Entscheidendes. Der Herr Jesus behandelt also den Feigenbaum, um uns diese wichtige Lektion zu erteilen, dass er nicht zufrieden sein wird mit einem äußerlichen Bekenntnis, mit etwas, was nach außen hin Schein hat, aber in Wirklichkeit nicht gesund ist. Es gab zu dieser Zeit nur Frühfeigen, aber sie waren der Beweis dafür, dass der Feigenbaum noch Frucht brachte. Jesus war zufrieden, wenn er die Frühfeigen fand, aber weil er nichts fand, verflucht er den Baum. Und das ist so entscheidend, einfach zu sehen, dass Gott von seinem Volk Frucht erwartet. Und er wartet nicht Frucht aus sich selbst, sondern Frucht seines Handelns an ihnen. Und er wird nicht zulassen, dass jemand oder dass nicht nur, ja, dass jemand, der ein Bekenner ist, ohne Frucht, lebt und bleibt. Warum? Weil er gesagt hat, dass er an seinen Kindern Frucht sucht. Johannes macht es ja deutlich, in der Endzeitrede zeigt, also der Jesus macht es deutlich, Johannes schreibt es auf, in Johannes 15. Er sagt, ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, nimmt er weg. Jede aber, die Frucht bringt, reinigt er, damit sie mehr Frucht bringe. Der Herr sucht Frucht. Der Herr sucht das Leben, das in Übereinstimmung ist mit dem Bekenntnis. Und er wirkt es in ihnen, aber wenn er keine Frucht findet, dann kommt auch der Tag, wo Gottes Gericht, und hier der Herr verflucht den Baum, über die Kinder Gottes kommt, sodass offenbar wird, dass sie nicht echt sind, beziehungsweise wenn das Gericht über sie kommt. Aber natürlich war das auch hier eine besondere symbolische Handlung für das Volk Israel. Das ist genau das, was der Jesus sagt. Er suchte Frucht an dem Volk. Das sagte, sie haben Abraham zum Vater, aber nicht die Werke Abrahams hervorbrachten, nämlich den Glauben. Jetzt sind die Jünger erstaunt. Wir sehen aber etwas hier von die zweite Seite, nämlich seine Göttlichkeit, seine Macht zu gebieten. Aber Jesus macht daraus eine sehr zentrale Lektion und das ist wichtig für uns. Als die Jünger ihn darauf hinweisen, dass der Feigenbaum so verdorrt ist, dann erzählt er ihnen nicht von der Bedeutung des Feigenbaums. Das hat er an einer anderen Stelle getan. Sondern schaut, was er sagt. Jesus aber antwortet und sprach zu ihnen, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr Glauben habt und nicht zweifelt, so werdet ihr nicht nur tun, was mit dem Feigenbaum geschah, sondern auch, wenn ihr zu diesem Berg sagt, hebe dich und wirf dich ins Meer, so wird es geschehen. Jesus macht daraus eine allgemeine Lektion für die Jünger. Und das ist das Besondere. Sie werden jetzt in den nächsten Tagen sehen, wie er verurteilt wird und gekreuzigt wird und ihre Hoffnung stirbt. Aber bevor sie überhaupt das alles sehen, gibt er ihnen solch eine Aussage, dass er sagt, schaut, ihr habt gesehen, was ich mit dem Feigenbaum getan habe. Und er sagt, wenn ihr Glauben habt und nicht zweifelt, Und dann nimmt er das Bild vom Berg und wahrscheinlich zeigt er auf den Ölberg, zumindest vom Weg her, sah er dort den Ölberg und sagte, so werdet ihr zu diesem Berg sagen, hebe dich und wirf dich ins Meer. Und es wird geschehen. Es kommt der Tag, wo er das, also es war die Ankündigung Sacharja. Aber er spricht hier von etwas Außergewöhnlichem und er spricht hier von der Notwendigkeit des Glaubens. Und dann, um es heute nicht zu lang zu machen, sagt er, und alles, was ihr glaubend erbittet im Gebet, das werdet ihr empfangen. Und da sind wir beim Gebet. Und er zeigt, dass der Glaube betet und dass der Glaube und das Gebet nicht voneinander zu trennen sind. Wenn du glaubst, betest du und das Gebet wird deinen Glauben stärken. Abraham glaubte, weil er Gott die Ehre gab. Aber Jesus zeigt, dass jeder, der an ihm bleibt und in ihm ist, und das will ich auch nochmal lesen kurz, in Johannes 15. Wenn ihr, Johannes 15, 7, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, also, wenn wir in ihm bleiben, sagt er, und seine Worte in uns bleiben, und seine Worte in uns bleiben heißt nicht, ich behalte irgendwas im Kopf, sondern seine Worte in uns bleiben bedeutet, ich bin wachsam darüber, dass dieses Wort, das ich kenne, eine Übereinstimmung findet in meinem Leben. Oder ich bin wachsam darüber, ich muss anders sagen, dass mein Leben in Übereinstimmung kommt mit dem Wort, Zeugnis gibt dem Wort, dem ich glaube. Und schaut, was er sagt dann. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten. Er sagt nicht, dann bittet, sondern er sagt, so werdet ihr bitten. Die Folge, wenn das Wort Gottes den richtigen Platz in meinem Leben hat, wird es mich ins Gebet treiben. Es wird mich immer beten lehren. Ihr werdet bitten. Und dann sagt er, ihr werdet bitten, was ihr wollt, und es wird euch zuteil werden. Und Gott wird es geben. Und damit macht er etwas sehr Wichtiges. Er zeigt uns, dass das, was er dringend in uns sucht, nämlich Frucht, dass diese aus dem Glauben kommt, aber dass sie nicht anders empfangen wird als durchs Gebet. Gott will erbeten werden. Und ja, es gibt noch viel zu sagen, aber das ist, glaube ich, das Wichtige hier, dass wir sehen, Gott will erbeten werden. Gott will, dass wir glauben. Genau das sollen wir tun. Wir suchen Gottes Verheißungen. Wir schauen, wer er ist und was er uns gelehrt hat und wir bringen das wieder ins Gebet und bitten ihn, Herr, gib, dass ich heute, morgen, in jeder Herausforderung, statt zum Unrecht zu greifen, statt mir selbst zu helfen, zu dir Zuflucht nehme, um von dir alles zu empfangen. Jetzt nehme ich mal das Bild für jeden Berg, den du in mein Leben bringst. Und wie oft versage ich deswegen, weil ich mir einfach sage, das schaffe ich eh nicht. Anstatt zu dem zu kommen, der alles vermag, sagen, Herr, du vermagst alles. Und wenn der Berg noch so groß ist, du bist in der Lage, mir zu helfen, mich zu stärken, mir für diese Herausforderung Glauben zu geben, sodass ich dich darin preise, dir nachfolge, mit deinem Wort in Übereinstimmung. Und wir werden sehen, dass Gott sich dadurch Frucht schafft.